Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wir beschäftigen uns in dieser Sendung mit Menschenrechten und dazu blicken wir zunächst in den Iran. Seit Mitte September gehen dort tausende Menschen, vor allem Frauen, auf die Straße. Sie nehmen öffentlich das Kopftuch ab und protestieren gegen die religiöse Bevormundung durch den Staat. Über diese Proteste und die Rolle der schiitischen Geistlichen dabei kann ich jetzt mit Armin Eshraghi sprechen. Er lehrt Islamwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und forscht dort zu zeitgenössischen religiösen Entwicklungen im Iran. Herr Eshraghi, in Deutschland nimmt man das ja oft so wahr. Die Mullahs, also die schiitischen Geistlichen, stehen auf der einen Seite, nämlich auf der des Staates, des religiös-politischen Systems. Und die Laien, die normalen Menschen sozusagen, stehen auf der anderen Seite. Stimmt das oder gibt es auch Geistliche, die im Iran gerade Widerstand leisten?
Ja, tatsächlich ist es wie so oft, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann differenziert sich das sehr aus. Und ja, man wundert sich dann, wenn man schaut und feststellt, dass tatsächlich ein großer Teil der Kritik auch gerade von Klerikern kommt. Also wirklich von ausgebildeten Religionsgelehrten mit Turban und Bart, die sich gegen das Regime aussprechen, die sich entweder gegen Verstöße gegen die Menschenrechte, also gegen einzelne Maßnahmen des Regimes aussprechen, oder sogar die religiöse Legitimation insgesamt der Islamischen Republik in Frage stellen.
Sie haben jetzt schon gesagt, ein großer Teil der Kritik, aber kann man denn eigentlich sagen, wie viele Geistliche das in etwa sind? Also ist das eine kleine Minderheit der Gelehrsamkeit oder vielleicht sogar eine Mehrheit?
Wirkliche Statistiken dazu sind mir nicht bekannt. Insofern ist es tatsächlich schwer, von Mehrheiten und Minderheiten zu sprechen. Aber was Fakt ist, ist, dass die Idee einer islamischen Republik, wir bezeichnen das hier oft ein bisschen verkürzt als Gottesstaat oder eine Theokratie, dass die eine Abkehr ist von Jahrhunderten der zwölferschiitischen Theologie. Dieser Zweig der Zwölfer-Schia, dem im Iran zumindest formal die Mehrheit der Bevölkerung angehören, der ist eigentlich von Haus aus eher quietistisch aufgestellt. Das heißt, man erwartet eine Herrschaft erst als Ereignis am Ende der Zeit, wenn der Heilsbringer, der Mahdi, so das Pendant zum Messias, wenn der kommt, der wird dann einen solchen Staat errichten. Und davor betrachten wir das weder als Pflicht noch als irgendwie erwünscht, einen solchen Staat zu haben, einen Gottesstaat. Und insofern, ja, das sind schon ganz fundamentale Probleme der Legitimation, mit denen sich diese Islamische Republik von Beginn an auseinandersetzt, unabhängig davon jetzt, wie viele der Tausenden von Klerikern jetzt tatsächlich gegen diese Staatsform sind. Das ist schwer zu sagen, weil die ja auch nicht einheitlich aufgestellt sind. Es gibt ja auch Hierarchien und unterschiedliche Schulen, Denkschulen, Strömungen innerhalb der Geistlichkeit, sodass es da letztlich schwer ist, so ganz konkret das zu beziffern.
Was bringt denn die kritischen Geistlichen eigentlich dazu, sich jetzt gegen das Regime aufzulehnen? Denn man würde ja erstmal denken, das Regime basiert sozusagen auf dieser Kaste der Geistlichen. Die profitieren doch eigentlich davon.
Ja, und der Verdacht steht auch im Raum, dass deswegen eben auch sehr viele sich zumindest nicht kritisch äußern, weil sie letztlich Nutznießer dieses Systems sind. Wenn wir jetzt nach den Gründen fragen, warum könnte man trotzdem dagegen sein, dann gibt es eben zum Beispiel die Ansicht, dass diese Gängelung der Menschen, also dieser Zwang, der ja vom Regime ausgeübt wird, sich an die Regeln der Religion zu halten, also keinen Alkohol zu trinken, bestimmte Kleiderordnung zu folgen, zu bestimmten Zeiten zu fasten und so weiter, dass dieser Zwang die Menschen eigentlich sogar eher von der Religion wegbringt. Das ist eines der Hauptargumente, das wir hören seitens der kritischen Geistlichen, der religiöse Zwang, der religiöse Totalitarismus hat die Menschen dem wahren Glauben entfremdet. Und es wird da wirklich offen gesprochen davon, dass die iranische Gesellschaft sich zu einem großen Teil vom Islam abgewandt habe. Und dafür machen dann diese kritischen Geistlichen eben das politische System verantwortlich.
Wie nehmen denn die Demonstranten das denn jetzt wahr, wenn sich da kritische Geistliche auch öffentlich sozusagen gegen das Regime positionieren? Ist das aus deren Wahrnehmung überzeugend?
Mein Eindruck und der Eindruck, glaube ich, auch vieler anderer ist, dass es für die Demonstranten inzwischen keine Rolle mehr spielt, wie sich die Geistlichkeit oder bestimmte Geistliche zu ihren Protesten oder überhaupt zu Fragen des Alltags äußern. Die Geistlichkeit spielt im Alltag der jungen Generation keine Rolle mehr. Für viele spielt die Religion insgesamt keine Rolle mehr. Und insofern, ja, verhallen sowohl Befürworter des Regimes als auch Kritiker des Regimes letztlich weitgehend ungehört. Also die Zeiten, in denen man als religiöser Prediger mit religiösen Slogans noch Massen bewegt hat im Iran, die gehören der Vergangenheit an.
Also das heißt, auch die Menschen, die da jetzt auf die Straße gehen, die versuchen gar nicht mehr, ihre Forderungen oder Positionen religiös zu legitimieren.
Genau so ist es. Wir haben bei den Protesten 2009, 2010 immer noch erlebt, dass Menschen auf Slogans von der Revolution 1979 zurückgegriffen haben. Also markantestes Beispiel Allahu Akbar, Gott ist größer oder Gott ist der Größte, gerufen haben. Inzwischen sehen wir das gar nicht mehr. Also keine Slogans, die gerufen werden, die irgendwie eine religiöse Verankerung erkennen lassen, die religiöse Bilder benutzen würden, die versuchen, religiöse Gefühle noch anzusprechen, sondern das scheinen gänzlich säkulare Forderungen zu sein.
Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass diese kritische Tradition innerhalb der Geistlichkeit eigentlich auch gar nicht so neu ist. Denn es gab schon einige Jahre nach der Islamischen Revolution kritische Geistliche, die sich abgewendet haben, selbst wenn sie vielleicht am Anfang noch unterstützt haben. Und einige argumentieren dann auch geradezu radikal progressiv, also jetzt mal im Kontext des Irans gesprochen, zum Beispiel für universelle Menschenrechte. Können Sie da vielleicht mal ein Beispiel geben? Wie argumentieren Sie das denn dann aus der islamischen Tradition heraus?
Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass die Kritik der Geistlichkeit sogar schon vor der Revolution begonnen hat. Also nicht alle waren der Meinung, dass dieses System überhaupt installiert werden sollte. Und der Gründer der Islamischen Republik, Ayatollah Khomeini, hatte damals auch beileibe nicht die gesamte Geistlichkeit und alle hochrangigen Geistlichen auf seiner Seite. Aber jetzt in den letzten etwa 25 Jahren, also seit etwa Mitte, Ende der 90er Jahre, hat sich regelrecht eine Reformschule oder mehrere Reformschulen herausgebildet. Einer der Gründungsväter, kann man sagen, eine Galionsfigur war Hossein Ali Muntazeri, ein sehr hochrangiger Rechtsgelehrter, der auch politisch sehr einflussreich war zu Beginn. Er ist ein enger Weggefährte von Khomeini gewesen und hätte sein Nachfolger werden sollen, hat sich aber letztlich dann, insbesondere wegen seiner vehementen öffentlichen Kritik an Menschenrechtsverletzungen, dann eben gegen das Regime gestellt und wurde dann unter Hausarrest gestellt und isoliert. Und in seiner Tradition dann gibt es eine Generation von Gelehrten, Mohseni Kadivar zum Beispiel, die haben sich der Frage gestellt, wie ist das Verhältnis von Religion und Politik einerseits und wie ist das Verhältnis von Religion und Menschenrechten andererseits? Also welche Antwort können wir auf die Herausforderungen der Moderne geben und gleichzeitig das mit dem Glauben in Einklang bringen? Das ist, glaube ich, die Ausgangsfrage, der man danach gegangen ist. Oder vielleicht das Zweite, wovon man ausgeht, ist, dass man sagt, der politische Islam, die Theokratie, das löst diese Probleme nicht. Darunter leidet sowohl der Staat und das Volk, also die säkularen Belange, als auch die Religion nimmt dann Schaden. Also sagen, das muss auf jeden Fall getrennt werden. Die Sphäre des Religiösen und des Politischen muss auf jeden Fall voneinander getrennt werden. Ja, aber wie kommt man jetzt dazu, zum Beispiel universale Menschenrechte mit dem Glauben in Einklang zu bringen, indem man tatsächlich die Quellen des Glaubens ganz neu liest und indem man sie historisch kritisch liest. Also indem man sagt, wenn etwas vor 1400 Jahren zur Zeit des Propheten so gehandhabt wurde, muss das nicht auch 1400 Jahre später genauso gehandhabt werden. Ein ganz zentraler Begriff ist die Gerechtigkeit. Und dann sagt man zum Beispiel, ja, Gerechtigkeit wurde vielleicht in Saudi-Arabien vor über 1000 Jahren auf eine bestimmte Art Genüge getan. Aber heute in dieser Zeit und an einem anderen Ort auf der Erde müssen wir andere Wege finden.
Also man legt sozusagen den Fokus vielleicht mehr auf die Werte und die Normen im Koran als auf die konkreten Handlungsanweisungen und Rechtsvorschriften, wenn ich Sie da richtig
Ganz genau.
verstehe. Was mich noch interessieren würde, wie regiert denn die Regierung jetzt heute auf diesen innerklerikalen Protest?
Also jetzt zum Beispiel jüngst im November hat sich der Staatspräsident Raisi enttäuscht geäußert, öffentlich beklagt, dass sich so wenige Religionsgelehrte für das Regime aussprechen und hinter das System stellen. Er unterstellt ihnen, dass sie wohl Angst hätten vor Kampagnen in den sozialen Medien. Auch der oberste Führer Khomeini ist dem Vernehmen nach recht unzufrieden mit dem Ausmaß der Unterstützung. In der Vergangenheit ist man seitens des Regimes nicht davor zurückgeschreckt, selbst hochrangige Geistliche unter Hausarrest zu stellen und auch Gewalt gegen sie anzuwenden. Das haben wir am Beispiel von Muntasedi gesehen. Einst zweiter Mann im Staat, dann in Ungnade gefallen und bis an sein Lebensende unter Hausarrest gestellt. Das Regime kennt also da letztlich keine Grenzen. Wenn es darum geht, Kritiker zu beseitigen, dann spielt es keine Rolle, ob die aus dem Lager der Mullahs sind oder aus irgendeinem anderen Lager.
Das macht jetzt natürlich nicht gerade Hoffnung. Dennoch würde ich zum Abschluss gerne noch mal einen Blick in die Zukunft richten. Sie sind natürlich kein Hellseher, aber was glauben Sie denn, wohin der Iran sich entwickeln könnte, wenn die Proteste doch Erfolg haben am Ende? Wird dann Religion auch in einem zukünftigen Staat noch eine Rolle spielen oder wird das eher ein völlig säkularer Staat werden?
Nach allem, was sich jetzt erkennen lässt, sind die Proteste sehr breit gestreut. Sie sind auf Einheit ausgerichtet. Sie sind von keiner bestimmten Ideologie getrieben. Und soweit man das jetzt sagen kann, deutet alles darauf hin, dass wir auf einen säkularen Iran zusteuern, auf ein freiheitliches System, auf ein demokratisches System, in dem Religion politisch, also im Sinne einer Herrschaftsideologie, keine Rolle mehr spielen wird. Indem die Religion aber frei sein wird. Also wir steuern sicher nicht auf ein anti-islamisches System zu, bei dem dann Moscheen geschlossen und Kopftücher verboten werden. Aber die Religion wird auf jeden Fall aus der Politik deutlich zurückgedrängt werden. Das ist zumindest die Ansicht vieler Beobachter.
Soweit die Einschätzungen von Armin Eshraghi. Er ist Islamwissenschaftler an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Und wenn Sie noch mehr über die Gedankenwelt kritischer schiitischer Gelehrter erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen seine Übersetzung eines Interviews mit dem bereits erwähnten Theologen Mohsen Kadivar. Es ist im Herder Verlag erschienen, trägt den Titel Gottesrecht und Menschenrechte, eine Kritik am historischen Islam und kostet 19 Euro.